Ungefährliches Halbwissen, the last missing podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein, schuppdidu.
Was haben wir im Kopf und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Ja, guten Morgen, Paul.
Hallo, Hinrich.
Hochpolitische Zeiten.
Sehr geehrte Leute. Ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Ja. Gut.
Ja. Ja.
Ich habe den Zusatz ja irgendwie nur so aus Spaß reingetan. Ich finde ihn aber gut.
Mir ist zum Tanzen. Und weißt du, wem noch zum Tanzen ist?
Nee.
VW.
Was?
Ja, VW erreicht nämlich Absatzrekord.
Mm.
Bei der Currywurst.
Oh, schön.
Ja. Ja.
Hab ich schon gegessen im Original. Ja, im Werk.
Ja, sicher. So, und was ist da? Die heißt ja nicht Currywurst, die heißt ja anders.
Ja, das darf ich aber nicht sagen.
Also, zwei Dinge, die heißt einmal 1993985000A. Das ist, laut Spiegel hat VW ihr sogar eine eigene Teilenummer gegeben.
Schön.
Und ich darf aber sagen, der Kraftriegel des Facharbeiters.
Oh.
Ja, so großartiger Ex-Kanzler gesagt.
Ja, die sogenannte Kanzlerplatte mit Pommes.
Da gibt es ja so viele wunderbare Umschreibungen, ne? Currypommes, also Mantaplatte kenne ich, Kanzlerplatte, Ochsenpimmelpommes.
Okay, wir sind untenrum angekommen. Dann sage ich, wie das Ding bei VW offiziell heißt.
Na?
Nein, inoffiziell natürlich, nur inoffiziell.
Ja.
Schichtpimmel.
Ich mag das. Ja, die verkaufen mehr Currywurst als Autos.
Ja.
Es gibt sie aber nur in eben an entsprechenden Produktionsstätten und in vereinzelten Supermärkten in Niedersachsen.
Das stimmt, das habe ich sogar auch mal gesehen mit der Soße. Also man kann auch den, es gibt irgendwie so einen Ketchup.
Mhm.
Mhm.
Naja.
Das habe ich, genau, das habe ich mal in Braunschweig im Supermarkt gesehen. Aber ich habe das Tatsache auch mal im VW-Werk essen dürfen. Und zwar bei einer wirklich großartigen Geschichte, nämlich der Auslieferung eines Kraftfahrzeuges.
War das das Auto, was später von einem Landkraftfahrzeug kaputt gemacht wurde?
Ja.
Das ist sehr gut. Ja, sehr schön.
Nee, stimmt gar nicht. Der Vorgänger. Es war aber beides auf jeden Fall VW-Nutzfahrzeuge.
Mhm.
Was eben bedeutet, man ist nicht in Wolfsburg, sondern in Hannover.
Das ist schon.
Und das ist eben für das Werk nicht so cool. Aber trotzdem.
Ja. Schon selbst gegen Wolfsburg hat Hannover Probleme zu glänzen. Grüße gehen raus nach Hannover.
Ja, aber auch sehr gerne in dem Fall auch an Braunschweig. Also wenn wir jetzt mal einen weiteren VW-Standort mit einem weiteren großartigen Herzensverein. Ja,
ich war eine Zeit lang häufiger beruflich mal in Helmstedt.
Mhm.
Auch Grüße.
Als Grenzer?
Als Grenzer, genau. Wendeverlierer.
Ja, ist es, ne?
Ja, ja. Gegenüber Landkreis Kreisbörde, blühende Landschaften.
Ja.
Ja, ich hab nicht. Die hatten ja auch noch das Problem, einmal falsche Seite der Grenze, also nachwendig falsche Seite der Grenze und stillgelegter Braunkohletagebau.
Ja. Ich habe das in Goslar nachwendig erlebt und die waren halt mehrfach gekniffen. Also
und dann noch der Harz.
Ja, eben nicht. Das ist eben genau das Problem von Goslar. Die sind eben am Harz und nicht im Harz. Und genau das war das Elend. Vor der Wende war Goslar Harz, weil zum Brocken kam man nicht.
Ja.
Und als die Grenze fiel, haben die Leute sich gedacht, auf nach Wernigerode oder weiß ich wohin, lass uns, oder eben auf den Brocken.
Thale.
Ja, lass mal dahin fahren, wo wirklich Harz ist. Das war das erste kleine Problem, also Tourismus irgendwie, blöd. Dann klar, Zonenrandförderung weggefallen. Und die hatten riesengroße Bundesgrenzschutzkasernen. Und die brauchte man da jetzt auch nicht mehr.
Nee.
Obwohl ist das nach Söderscher Definition noch grenznah, also bestimmt.
Hm. Musste man ihn fragen. Da sind wir wieder bei der Wurst.
Ja.
Ja. Ja. Ich wurde von der Schule, ich glaube, zweimal nach Clausthal-Zellerfeld gekarrt, um mich an der dortigen TUTH FH zu informieren.
Nee, ist, glaube ich, eine richtige Uni.
Kann sein.
Da kannst du BWL und so weiter, aber vor allen Dingen natürlich Forstwissenschaften und Bergbau studieren.
Bergbau,
genau. Ja klar.
Genau. Hat mich nicht angezündet.
Nee?
Nee.
Obwohl Steigerlied und alles?
Ja, aber das ist ja wie die meisten im Ruhrpott. Da erzählt man sich von früher und ist ganz froh, dass man über Tage arbeitet.
Ja.
Wenn man, aber.
Clausthal ist übrigens ganz nett.
Jo.
Also wie alles da so.
Aber ich fand es erstaunlich, dass man, offenbar gab es ja eine Anwerbekampagne der Universität, dass man arme Schüler aus dem belanglosen niedersächsischen Raum dahin karrt.
Ja, Freiberg Sachsen fällt mir noch so als Berguniversität an.
Ja. Das ist
ähnlich.
Die haben die nicht auch in
Metropolich.
Buchholz-Annaberg oder wie das da heißt.
Annaberg-Buchholz.
So rum. Gibt es glaube ich auch noch was ohne Fachhochschule. Egal. Ich wollte nur sagen, es ist nicht alles schlecht bei VW.
Ja, was gab es sonst Schönes bei dir?
Ey, darum geht's nicht. Bei mir gab's nichts Schöneres. Du hast schöne Sachen gemacht.
Ich war unterwegs.
Du warst unterwegs.
Mhm.
Und ich weiß noch nichts. Und ich bin aber neugierig, ob des Settings, ob der Menschen, der Erlebnisse, der bleibenden Erinnerungen.
Ja, jetzt machen wir es sehr viel größer, als es
war.
Es ist ein bisschen ungewöhnlich, gar nicht so sehr, dass es außerhalb des Trends ist, aber doch ein bisschen außerhalb, sag ich mal, unserer Reise- und Lebensgewohnheiten, um es kurz zu machen. Ich komme in das Alter, in dem man Kreuzfahrer wird.
Werden kann. Es ist immer noch eine Entscheidung.
Aber nur, weil du Angst hast. Nein, also ich war auf einer kleinen Kreuzfahrt, hört sich mondäner an, als es ist. Das war diese kleine Europatour, Hamburg und dann einmal Ärmelkanal die Küste runtergefallen und dann wieder hoch. Ein bisschen Hintergrund, ich will das gar nicht entschuldigen sagen, aber wir haben das mit meiner Mutter gemacht und das ist Tatsache, wie wir gemeinsam dann auch feststellten, eine Reiseform für Menschen jenseits der 80, die kommt ihnen sehr entgegen. Also du sitzt halt an einem netten Ort, wirst sehr gut versorgt und jemand schiebt Europa an dir vorbei. Das ist ja irgendwie ganz schön.
Na, ich stelle mir das tatsächlich auch gut vor, aber wenn die Menschen nicht wären.
Ja, es gibt ja verschiedenste Anbieter. Ich muss jetzt unglaublich aufpassen, was ich sage. Es gibt verschiedene Anbieter, einer eben ein deutscher, AIDA. Und dann gibt es ja die wirklich High-Class-Geschichten, Cunard. Und was so die Amerikaner noch so zu bieten haben, wobei die so
ganz... Disney-Schiffe und so, ne?
Was
auch? Bitte? Disney hat doch das...
Disney auch. Hat auch, genau. Und da gibt es aber, also... es gibt verschiedenste amerikanische Karneval und ähnliches. Die Amerikaner haben eine ganz merkwürdige Eigenart. Ich glaube, das liegt an der Gesetzgebung, dass sie sehr gerne zum Beispiel aus Florida, also Key West, losfahren und dann einfach die Leute eine Woche im Casino sitzen. Also die sehen kein Sonnenlicht. Und da haben sich ganze Kreuzfahrtgesellschaften drauf eingestellt, dass die Leute daddeln. Und zwar nicht irgendwie Casino Royale James Bond, sondern ein armiger Bandit.
Ja. Und dann mit ihren Bechern voll Coins da sitzen.
Ja, ja. Das war auch an Bord, gab es das auch so ein bisschen, denn also es gibt ja verschiedenste Anbieter, denn der größte Deutsche ist ja AIDA. Mhm. Und dann gibt es eben Costa, ein Italiener und MSC. Wenn ich das richtig sehe, sind die aus der Schweiz, das alte Seefahrerland.
Macht Sinn.
Ja. aber sehr italienisch geprägt. Und mit dieser MSC waren wir unterwegs. Du hast manchmal ein etwas schwieriges Publikum, aber es ist nicht durchgehend deutschsprachig. Das ist Fluch und Segen zugleich. Mhm. Das muss man sagen.
Ja, okay, verstehe. Nein, es ist einfach das Setting, deswegen bin ich da total begeistert, von dir mehr zu erfahren, vielleicht auch neben dem Mikrofon.
Ja.
Für mich sind ja schon Cluburlaube, würde jetzt sagen, der sechste Höllenkreis. Noch nicht der siebte, aber das, was davor kommt. Weil es einfach dieses Einkasernieren ist, man sagt so, ihr seid jetzt alle hier drauf, das ist meine Vorstellung, die bei so einem Club vielleicht nicht ganz übertragbar ist, auf dem Schiff, weil auf dem Schiff kann man sich vielleicht doch noch aus dem Weg gehen, weil es viel größer ist als so ein Club auf Ibiza oder so.
Die Idee ist ganz einfach. Du musst einfach das Kernangebot, also jenseits des Grundnutzens, also den Zusatznutzen, um es mal so zu sagen, den musst du einfach meiden.
Okay.
Also nicht ins Theater gehen, nicht die abendliche Bingo-Veranstaltung. Die gibt es wirklich. Die gibt es wirklich. Ja, ja. Ich habe das vorher nicht gewusst. Da war eine längere Schlange und ich dachte mir.
Stell ich mich an.
Nee, aber mal gucken.
Gibt's Bananen am anderen Ende?
Ja, mal gucken, was. Ja, bei einer längeren Schlange, bei solchen größeren Sachen, ist es zumeist ja die Damentoilette. Aber nein, war nicht.
Ach, das noch, ja.
Und dann standen die wirklich, um Bingo-Karten zu bekommen. Und das Ganze wurde auf so einer, weiß ich was, 6x10 Meter Leinwand in diesem 1.500 Menschen fassenden Theater. Ich weiß nicht, wie viele dann da waren. Ich sah nur das Setting und dachte mir, ja, nö. Mhm. Und man muss ja auch nicht den Slowfox-Kurs belegen und so. Den kann man hervorragend entkommen. Ich glaube, dass das bei einem Cluburlaub, den ich nun wiederum noch nicht gemacht habe, etwas schwerer ist, weil dann ja irgendwie die Idee weg ist. Aber die Idee ist da, gutes Wetter, was wir hatten, See, Balkon und guck mal raus und morgen früh gibt's wieder eine neue Stadt.
Irgendwann werde ich das auch mal tun, aber es steht auf meiner Liste, mal nach New York zu fahren und zurück. Irgendwann mal.
Ja,
dann, okay. Wobei ich da wieder Sorge habe, ob der Langeweile auf dem Weg beim Rausgucken, also dass man einfach vier, fünf Tage nicht sieht.
Das schadet mir nun gar nicht. Also nee? Das. Ja. Nee. Okay.
Na gut, also alles gut. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich möchte aber auch darüber sprechen. Ich habe mir ein bisschen was dazu. Ich habe dazu etwas vorbereitet. Nein, aber mir natürlich ein paar Gedanken dazu gemacht. Nein, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was ich dir davon erzähle. Mhm. Weil jetzt kleiner Reisebericht vom Kreuzfahrtschiff, da werden die einen oder anderen sagen, ja, gibt's auch im Netz und haben wir auch schon 13 Mal gemacht. Ja. Mhm. Was im Übrigen so ist, also es gibt da so Leute, die sind da so dermaßen hooked, dass sie du bist entweder auf Kreuzfahrt oder nicht. Also ich glaube, ich war dann totaler Exot, der sagte, ja, ist okay, aber ist eine Erfahrung, gut ist. Mhm. Das siehst du immer an den Kärtchen, die sie vorführen, weil die natürlich auch so einen Club-Gedanken haben. Status-Ding ist, ne? Und ja. Genau, und dann hast du unterschiedliche Farben und dann siehst du in welchem.
Ist das wie das Bändchen beim Hardrock-Café? Wo die Leute ihre Pins drauf haben, wo sie mal gearbeitet haben.
Ja.
So ähnlich, so ein Arbeitsnachweis. Und
genau, die Karte musst du tatsächlich relativ häufig vorführen. Vor allen Dingen, wenn du irgendwelche, was zugegebenermaßen sehr sinniges Getränkepakete hast. Mhm.
Verkürzt es.
Ja. Verkürzt den Tag. Verkürzt die Reisezeit, ja. Und der Fachmann, die Fachfrau trägt es dann eben an so einem Lanyard um den Hals.
Ja. Naja. Ja, der Status muss gezeigt werden, ne?
Ja, ja. Ja, die Reise fing übrigens relativ gut an. Wir fuhren des Abends raus aus dem Hamburger Hafen und diese Revierfahrt ist ja großartig, muss man einfach sagen.
Also kann ich mir vorstellen,
die Elbe hoch ist immer wirklich klasse. Und ich guckte dann des Nächtens raus und dachte mir, jo, die holländische Küste ist sehr, sehr nah, weil wir irgendwann Cuxhaven hinter uns hatten. Und durch mein schläfriges Hirn sickerte es dann so langsam und ich verstellte vor allen Dingen auf zarten Hinweis meiner Mitfahrerin falsche Seite.
Oh ja.
So.
Also ihr hattet die Kabine links.
Ja, so. Ja. Und wir hatten
rechts hatte
die rechts. Steuerbord rechts.
Rechts.
Ja. So, also logisch, falsche Seite.
Ja.
Genau. Und dann guckte ich irgendwann morgens um 4 und stellte fest, ich bin im deutschen Telekom-Netz und beides ließ mich noch nicht zum Denken kommen, was falsch war. Und dann teilte man uns mit, es gäbe einen technischen Defekt und den würde man jetzt im Hamburger Hafen reparieren und wir hätten einen wunderbaren Tag in Hamburg.
Cool.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich habe mich dann auch, ich habe mir kurz überlegt, ob ich den Shuttlebus besteige und mir meine Heimatstadt angucke. Ich habe es dann aber sein lassen.
Aber das wäre interessant gewesen, wo die dich hinfahren. Neben dem Rathausmarkt und den Landungsbrücken.
Achso, ich glaube nicht, dass das eine Stadtrundfahrt. Ich habe solche Touren, mache ich natürlich nicht mit. Mhm. Ich glaube, die kippen dich schlichtweg am Zopf oder sowas aus.
Schön. Toll.
Klasse. Ja. So, und da war klar, die Entscheidung war zwischen Shuttlebus und Getränkepaket.
Ja. Ja.
Gut.
Hast du ein bisschen vorgetrunken?
Da hat der Maracuja-Saft gewonnen, würde ich mal sagen.
Lecker. Mit kleinem Schirmchen drin.
Ja, ich würde dir auch gerne noch über zwei Orte, in denen ich dann war, berichten. Aber ich hatte an sich einen anderen kleinen Gedanken. Und zwar, wie gesagt, waren wir mit meiner Mutter unterwegs. Nur ganz kurz ein kleiner Einspieler, und du hast kurz als Jurist Zeit, darüber nachzudenken, was in Paragraph 2 SGB 9 steht.
Sag mal, bist du behindert? Ob du behindert bist, habe ich gefragt.
Ja, da steht was mit, weiß ich nicht.
Diese
SGB 9?
Ja.
Da fehlt, da bin ich ja schon raus, was jetzt SGB 9 ist. SGB 12 kenne ich.
Das sogenannte BDHG, das Bundesteilhabegesetz.
Okay.
Ja, und also diese wirklich in jeder Form widerliche Frage zu beantworten. Nein, bin ich nicht, ich werde behindert.
Ja. In, ja, okay.
Ja, denn ich mache ganz kurz die Definition. In Paragraph 2 steht die Begriffsbestimmung. Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie, Achtung, in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit hindern können. Mhm. Ja, also von der Definition relativ simpel. Ich habe eine Einschränkung. Ich darf offen sprechen, wir beide haben eine Einschränkung.
Ja.
Da gibt es allerdings Fachleute, die was dagegen tun können.
Ja.
Nennen sich Optiker.
Richtig.
Und schon findet die Gesellschaft das ganz akzeptabel, dass diese...
Dass die Schriften so bleiben können, wie sie sind.
Ja, und auch, dass diese beiden sehbehinderten Menschen gleichberechtigte Teilhabe haben.
Ja.
So. Mhm. So, das heißt, ne, Wechselwirkung. Ich löse das gleich auf. Das ist etwas nebulös, was ich hier mache. Aber, also, wir haben die Wechselwirkung, wir haben das eine Einschränkung, das andere eine Umwelt, die nicht darauf eingestellt ist. Mhm. Und weswegen ich das erzähle. Ich habe mich an einem Ort für eine Woche befunden, der sich nach Kräften bemühte, diese Wechselwirkung nicht zustande kommen zu lassen. Auf Deutsch, die haben sich natürlich weitgehend barrierefrei aufgestellt. Mhm.
Das möchtest du lobend erwähnen.
Ich wollte das lobend erwähnen. Ist, nein.
Ja, oder?
Ja, es ist mir nicht nur aufgefallen. Ja, es ist mir also aufgefallen. Also
wenn es auffällt, ist es ja schon gut.
Ja. So, und jetzt ist, also die erste Frage ist, was ist barrierefrei? Barrierefrei muss man sagen, gibt es nicht, sondern das heißt barrierearm. Mhm. Weil wir verstehen unter barrierefrei, also ich muss ganz kurz sagen, ich bin ein bisschen mit einem solchen beruflichen Hintergrund belastet.
Deswegen war ich sicher, dass das irgendwo hinführt.
Ja,
ja. Ja. So.
Also, nicht, dass ich in meiner Freizeit sonst über sowas parliere, aber deswegen ist es mir aufgefallen. Also, nur mal so, 10% der Bevölkerung der Bundesrepublik haben eine Behinderung. Mhm. Und das ist zumeist eine Körperbehinderung. Und es gibt so eine ganz lustige Studie, die mal die Lebenshilfe in Hamburg gemacht hat, und die hat Hotels angefragt, ob sie in irgendeiner Form barrierefrei sind oder barrierearm sind. Und dann gab es Rückmeldungen, und die Hotels, mit den, die am meisten das gemacht haben, sind in welcher Sternekategorie? Was tippst du?
Nicht 5. Weiß ich nicht, 3. 3?
Nein.
Nee?
5.
5, okay.
Weil
da die meisten Leute eine Beeinträchtigung haben.
Die meisten Hostelgäste gar keinen Rollator brauchen.
Oder so rum, ja. Ja, genau. Also gerade ältere Menschen vielleicht eher in 5 Sterne.
Und da wird man nicht sagen, die sind behindertengerecht oder die sind, sondern die haben halt was für ältere Menschen.
Ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn ich in so einem Landgasthof absteige und ich habe so eine halbrunde, so eine Viertel Duschkabine, Duschtasse, wo man so einen großen Schritt reinmachen muss, ja.
So, worauf ich hinaus will, weil das ist wirklich der etwas ganz Spannendes. Es gibt eine Bewegung aus den schon aus den 70er Jahren, und kommt aus England und die heißt Design for All. Mhm. Und Design for All ist relativ simpel. Ich baue eine Umgebung, die auf die Bedürfnisse aller Zielgruppen ausgerichtet ist. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Inzwischen haben alle modernen U-Bahn-S-Bahnhöfe einen zweiten Handlauf. Mhm. So auf halber Höhe. Mhm. Der ist natürlich auch gedacht für kleinwüchsige Menschen. Aber frag mal einen Vater oder eine Mutter eines kleinen Kindes, der würde das nicht so sagen, sondern der würde sagen, guck mal hier, fass da mal an.
Ja.
Das heißt, da hat jemand für alle gedacht und deswegen ist das einerseits barrierefrei, andererseits auch nicht behindertengerecht, sondern wenn man einfach sagt, das ist Design für alle.
Ja.
So. Und das ist, es gibt ganz viele tolle Beispiele. Also die Rampe, die wir haben, ganz klar, also würde ich sagen, für Rollatoren, für ist es rollstuhlgerecht. Ich würde auch mal behaupten, Lieferanten kommen da besser. Mhm. So, Rollkoffer ähnliches.
Ja.
So, also auch Menschen ganz mit ohne Behinderung können sagen, ich roll das lieber die Rampe hoch, als dass ich es hochschleppe. Kinderwagen.
Ja, auch Kinder, wenn sie laufen können, nehmen lieber diesen Weg, weil er länger ist und man kann laufen. Ja,
So. Also das ist Design for All. Mhm. Du musst dich nicht groß umstellen, weil du einmal für alle gedacht hast. Es gibt ganz viele wunderbare Sachen. Also zum Beispiel Brailleschrift, also das, was man Blindenschrift nennt, auf Getränkeflaschen, auf Weinflaschen oder ähnliches. Ja. Ne? Die, die es brauchen, fühlen es und die anderen sagen, cooles Design oder genau. So. Und das ist so, nur mal so, 10% der Bevölkerung sind auf Barrierefreiheit angewiesen, 40% finden, dass das eine brauchbare Unterstützung ist und für 100% ist es gut. Mhm. Also es gibt zum Beispiel eine Kasse, gibt es jetzt häufiger, die einfach besonders breit ist, was alle Menschen einfach angenehm finden, wenn sie nicht so eingequetscht sind.
Ja.
Und wo du Geldscheine und Münzen einfach so reinschmeißt. So, und das bedeutet natürlich, Menschen zum Beispiel mit Dyskalkulie oder so, wenn man denen sagt 14,40 Euro, die sagen, boah, weiß nicht, klöter mal rein, der Rest kommt schon raus. Mhm. Das ist einfach komplett diskriminierungsfrei.
Ist so.
Ja. So, und das haben die an Bord von Anfang an mitgedacht, weil sie natürlich sich gedacht haben,
wer kommt denn hier, ne?
Ja, genau. Ja. Das war einfach zielgruppengerechtes Denken.
Einem fällt das ja als ansonsten außerhalb der Optik nicht beeinträchtigt, vermeintlich nicht beeinträchtigt da kaum auf, es sei denn, man hat mal eine übergangsweise Beeinträchtigung. Sei es durch Gehhilfen, sei es durch irgendwas anderes in der Richtung. Da fällt einem ja einfach, da sieht man einen ganz anderen Blick auf das auf die Umgebung. Aber sagt man, ah, warum sind denn hier jetzt drei Scheißstufen?
Ja, und mir ist das zum einen, weil dann Tatsache meine Mutter nicht mehr, also die ist schon mobil und fit und sonst irgendwie, aber das ist eben angenehmer, wenn sie so, und genau an die haben sie natürlich gedacht. Und mir ist es natürlich dann auch so aufgefallen. Und das ist immer so, wenn wir über Barrierefreiheit oder Barrierearmut reden, dann müssen wir sagen, ja, barrierefrei heißt ja nicht rollstuhlgerecht, sondern es gibt natürlich ganz viele, ich hatte das anderes, in der kleinen gesetzlichen Definition eben. Du hast ja beispielsweise auch Sinnesbeeinträchtigung. Also die Frage ist, kriegst du das beispielsweise mit Tastsinn hin? Dann ist die Frage mit geistiger Behinderung, kriege ich Informationen auch in einfacher Sprache, in leichter Sprache? Mhm. Und was auch, das ist mir dann auch wieder aufgefallen da an Bord, was du nun überhaupt nicht hast. Du hast natürlich auch Menschen, die beispielsweise große Schwierigkeiten haben mit Reizen, die auf sie einströmen. Also seelische Erkrankungen. Mhm. Da ist ja ständig was los. Also da wird ja ständig, da piept und blinkt und weiß ich was. Da wirst du wahnsinnig. Und das ist ja bei mir so, dass ich sage, oh, lass mal einen ruhigen Ort gehen. Aber wenn ich damit ein ernsthaftes medizinisches oder sonstiges Problem habe, dass ich würde da durchdrehen. Das war ganz witzig, als in Hamburg der Jungfernstieg, wer diesen Bahnhof kennt, der ist ein bisschen so Komplex wie der Berliner Hauptbahnhof, nur nicht so groß. Also das ist, und unter der Erde ist es so, dass du sagst,
Ja.
So, und da war eben, der HVV feierte, dass man jetzt barrierefrei ist. Und wenn du einmal mit dem Gedanken da durchgehst, was ist mit jemandem, der Probleme mit Reizüberflutung hast? Und du sagst ihm, steig einfach um von S1 zur U3, irgendwie sowas. Dieser Bahnhof ist nicht zu betreten.
Stimmt. Man kann sogar bis zum Rathaus laufen.
Das wird gewechselt, dann hinten raus kommst auch noch rein.
Ja, ja.
Ja, ja. Aber das.
Also man kann den großen Teil der Hamburger Innenstadt durch Gänge des Bahnhofs Jungfernstieg erreichen.
Ja,
ja,
ja. Ja.
Man sich stundenlang da drin aufhalten.
Es regnet in Hamburg sehr, sehr selten, aber wenn,
dann kann man
das machen und deswegen wissen das die meisten Hamburgerinnen in Hamburg auch.
Also ich bin ja zugezogener Hamburger damals gewesen und es hat mich aber schon 2-3 Jahre gekostet. Bis ich nicht irgendwann gesagt habe, ach fuck, ich gehe jetzt hier raus und gucke ich oben, wo ich bin.
Ja, das ist
Alstertor, ach nee, Mist, das war falsch.
Aber das ist das Prinzip, das ist dieses Pilotenspiel, weißt du? Ja. Augen zu und ganz schnell drehen und dann, ja, und dann losrennen und gucken, wo man rauskommt.
Ja, genau. Das ist bei mir immer noch so.
Ja, okay.
Ja, okay. Und wenn es nach Currywurst riecht oder nach Bratwurst, dann
Braunschweig.
Dann Braunschweig, genau. Ja, also das ist schön, das ist ja, ich meine, gut, das ist ja eigentlich Zielgruppen, bewusst dann rangegangen, wenn das auf dem Schiff
ja
möglichst viel weggefiltert ist.
Ja, und das zog dann natürlich genau das auch nach sich, nämlich dass dann auch relativ viele Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer an Bord waren.
Klasse, weil die wahrscheinlich dann auch sagen, das ist meine Art Urlaub, weil
ja, genau.
Da geht's.
Genau.
Ja, ja, super.
Ich fand das nur ein Aspekt, den ich irgendwie, der etwas nicht so top überraschend war, aber ich fand den irgendwie ganz, ganz schön.
Mir fällt gerade ein, ich war mal in einem Hotel in Wuppertal.
Mhm.
Und das war sehr barrierearm. Das war sogar rollstuhlgerecht, weil es war mein ehemaliges Pflegeheim.
Ah, okay. Ja.
Und sie haben sich nicht so viel Mühe gegeben, das jetzt irgendwie unkenntlich zu machen, sondern das war dann halt so eine auskercherbare, vollgefließte Nasszelle.
Mhm.
Und man hatte sehr viel Platz, aber es war halt nicht sonderlich, in Anführungsstrichen, gemütlich, wie man das ja sonst aus Hotels kennt, die halt eben nicht diese Anforderungen erfüllen, weil man da eben nicht mit dem Rolli reinfahren kann. Ja. War jetzt aber auch nicht schlimm, man konnte da trotzdem schlafen.
Johannes Rau, Stadt Wuppertal.
Wie lange war Johannes Rau Bürgermeister der Stadt Wuppertal?
Keine Ahnung.
Was schätzt du?
Wenn du es so sagst, entweder 3 Monate oder 20 Jahre. Ich sag 20 Jahre.
Nee, ein Jahr.
Ach, in echt? Etwa, ja.
Aber dann, das wird immer erzählt, ne?
Ja, ja, Johannes Rau, der große Wuppertaler.
Nee. Größer als Friedrich Engels.
Der kam nicht aus Wuppertal.
Doch.
Nein.
Der hatte eine Fabrik da.
Aus Barmen. Damals war das noch nicht Wuppertal.
Ja, Barmen wird später zusammengelegt. Ja. Mit welcher Stadt denn?
Elberfeld.
Elberfeld, ja.
Elberfeld.
Ja, ja, ja. Ist okay.
Das ist doch schön, dass wir dieses kleine Klugscheißer-Battle schon für diese Folge hinter uns haben.
Das haben wir bestimmt auch schon 1000 Mal gemacht. Wo habe ich jetzt gerade behauptet, Johannes Rau? Das muss ich mal nachgucken. Ich meine, er wäre nämlich ungefähr ein Jahr Wuppertaler Bürgermeister gewesen. Auf jeden Fall ist er geboren auf Wuppertaler. Ja, von 69 bis 70 Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal.
Ja.
Und dann Wissenschaftsminister in Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident. Und das wusste ich nicht. Guck, gut, dass ich das durchlese. Er war Kanzlerkandidat der SPD, das wusste ich nicht.
Ja.
1987.
Ja, gegen Helmut Kohl.
Guck an.
Nach Scharping, vor Oskar Lafontaine. Oder andersrum.
Boah, Scharping war doch später.
Nee, das glaube ich nicht.
Rudolf, ne?
Ja.
Lebt er noch?
Ja. Präsident des Bund Deutscher Rattenfahrers.
Das stimmt.
Ja.
Ja, in der Tat. 47 geboren. Der hatte sich doch irgendwann mal so ablichten lassen im Pool mit seiner.
Ja. Mit seiner Gräfin.
94 war er Spitzenkandidat.
Ja, genau.
Also danach.
Nein, was hast
87
du
Rau.
Ach, 87, 87 richtig, ja natürlich.
Rau.
87 Rau, dann Scharping, ja, und dann muss Lafontaine.
Na gut, 87, dann kam ja nochmal, dann kam, wann war die nächste, 87 plus 4?
Ja.
87 plus 4
ist 91. Ja, die 91er-Wahl, die Kohl dann sozusagen wegen der Wende, die Stimmung war vorher ganz schlecht, dann kam halt Wiedervereinigung, deswegen gewann er nochmal.
Ja, und dann 94 war es.
Gegen Schröder.
94 sind wir jetzt. 94 Scharping, dann muss 99.
Ja.
Dann, genau, dann Schröder.
Und dann Schröder. Ja. 98, wenn ich das 98. recht
erinnere. Ja.
Genau.
Ja. So. Wir waren aber eigentlich bei, wo waren wir, über Wuppertal und bei Johannes Rau?
Ich weiß es nicht. Wir machen mal, weil ich gleich noch ein bisschen, noch zwei Dinge bringen wollte.
Warum sieht Rudolf Scharping aus wie Günther Verheugen?
Nein, nicht die Lippen.
Naja, lassen wir das.
So, ich habe einen harten Break. Wenn du erlaubst.
Bitte, gib ein gutes Lied von der Disco.
Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei Genial daneben. Spitzenbesetzung heute, großartig besetzt.
Ja, klasse. Ich habe was mitgebracht.
Ja.
Eine kleine Frage.
Okay.
Was ist ein Mutterstecher?
Es ist ein Werkzeug. Es ist ein Werkzeug.
Nein.
Sowas ist immer. Ich weiß es. Es ist immer ein Schmetterling.
Sehr, sehr schön. Nein.
Schade. Es ist ein Kuchen, ein Gebäck. Ein Gebäck aus dem Saarland.
Ja, nein, nein, gar nicht.
Auch nicht.
Ich sag's, es ist ein Mensch. Es ist eine Berufsbezeichnung.
Also eine Berufsbezeichnung?
Ja. Denn es ist ein ausgestorbener, ein weitgehend ausgestorbener Beruf.
Okay. Dann ist die Frage, was mit Mutter gemeint ist.
Mhm.
Und ein ausgestorbener Beruf?
Im Englischen würde man technisch sagen Master and Slave.
Dann ist, also ist die Frage ja auch, was mit Stechen gemeint ist.
Mhm.
Und ich vermute mal, dass Stechen nichts mit Mutter Erde zu tun hat,
nein,
sondern eher was im Bereich Metall.
Ja.
Metallverarbeitung, Holzverarbeitung.
Es geht um die Unterhaltungsindustrie.
Oha.
Technischer Art. Akustik.
Okay. Akustik?
Ja.
Der Mutterstecher macht.
Ich lese es dir vor.
Ja, bitte.
Ja? Der Mutterstecher ist ein Mitarbeiter in einem Schallplattenpresswerk, der im Herstellungsprozess für eine Vinylschallplatte.
Das Loch in der Mitte oder was?
Nee. Die Pressform, die sogenannte Mutter bearbeitet. Bei der Herstellung der Mutter kann es in den Rillen der Platten zu Verunreinigungen kommen. Der Mutterstecher hört die Mutter insbesondere auf Knackgeräusche und Störungen ab.
Was ein Scheißjob. Ah ja.
Ja, und dann wird das Ganze, hat der Stecher mit dem Stichel, das ist ein großartiger Satz, Das ist nur im Deutschen möglich, sehr schön. Hat der Stecher mit dem Stichel, das ist doch ein Volkslied, alle Störgeräusche beseitigt.
Heino. Von Heino. Oder Roland Kaiser.
Wildecker Herzbuben.
Hm.
Und er ist mit dem Klang zufrieden, so erreicht die Mutter, von der eigentlichen Pressmatrizen Söhne gefertigt werden sollen, die nächste Station der Galvanik.
Klasse.
Ja, ne?
Super.
Ich habe mir das gemerkt.
Fast ein Schmetterling, ja.
Weil ich dieses Wort einfach so großartig finde.
Das ist so. Oder Stecher. Man kann das ja auch als Schimpfwort benutzen. So ein bisschen hingerotzt.
Mutterstecher.
Ja.
Ja.
Gut. Schöne Frage.
Ja.
Wir danken dem Einsender. 500 Euro kriegst du jetzt, ne?
Ja, genau. ja, hast du denn.
Da möchte ich mich, das ist eine so gute Frage, dass ich mir noch mal eine Woche Bedenkzeit
geben möchte. Ja, sehr gern.
Möchte,
sehr gern.
Ja, schön. Und du sagst jetzt aber, Kreuzfahrt ist so gut. Du hast von da wollte ich noch einhaken, beim Casino. Ich bin mal Fähre gefahren von Nordirland nach Schottland.
Ja.
Und da war ein kleines Casino, also so ein Automat. Ich bin not into gaming.
Ich auch überhaupt
nicht. Also gar nicht. Ich war jetzt, weiß ich nicht, in meinem Leben 4-5 Mal im Casino und dann Roulette oder so gespielt. Und das war irgendwie witzig, weil man weiß ja nicht, was passiert. Und man macht das ja auch mit dem Geld, was übrig ist und man nicht nächsten Tag fürs für die Verpflegung braucht. So. Und dieses Automatending, in Hamburg gibt es ja ein schönes Casino auch, ne? Esplanade und so. Ja. Unten ist ja der Automatenbereich, da bin ich nie reingegangen, sondern da waren wir immer oben. Mhm. Und oben sind die Spieltische.
Da war ich ein einziges Mal, ja.
Blackjack habe ich mich auch mal nicht getraut. Also am Computer mal gespielt oder so, klar. So 17 und 4 darf man in Deutschland ja nicht spielen, aber Blackjack.
Verstehe ich.
Ja, das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. So, auf jeden Fall, das ist ja mal ganz nett. Und wenn man da irgendwie den Abend nett gestaltet und sagt, die 50 Euro sind jetzt weg, ja, sei es drum. So.
Ja.
Auf dieser Fähre war aber ein kleiner Raum von 7,5 Quadratmetern, wo viele Automaten eingestopft waren. Und ich hatte irgendwie in der Tasche noch 4 Pfund, hab die in den Automaten reingeworfen und dann wollte ich einfach so, jetzt spiele ich hier mal.
Das sind 2 Kilo, ne?
Das ist exakt, ja, Matt, ja. Ohne Zwiebeln. Zwiebeln extra abwiegen. Und ich habe es einfach nicht verstanden, was ich da jetzt drücken muss. Und so schnell waren 4 Pfund weg. Im Prinzip instant. Sofort ja. Waren 5. Das möchte ich beim nächsten Mal besser machen. Ich plane jetzt gerade eine Fährfahrt.
Ja.
Von der englischen Insel auf die irische Insel. Die dauert 3,5 Stunden. Ich gehe davon aus, dass auf der Fähre irgendwo ein kleines Casino ist und ich werde mir relativ viele Münzen besorgen und werde mich da mindestens 1/2 Stunde aufhalten. Ich habe mir dann auch gesagt, wenn ich die 1/2 Stunde nicht schaffe, hole ich nochmal Geld nach. Ich will wissen, wie das funktioniert mit diesem Hochdrücken und was für Spiele das sind, weil
ich kenne das auch
wenn
gar
alle
nicht.
Das machen, muss es ja erfolgreich, muss man ja auch mal Geld verdienen können.
Ja, natürlich. Ja, die Firma Gauselmann.
Ja, zum Beispiel.
Wer denn sonst?
Zum Beispiel. Es gibt auch noch andere Firmen,
Bolli. Bestimmt.
So. Nein, das ist natürlich, Glücksspiel kann süchtig machen und so weiter. Also alles furchtbar.
Ja, aber das hat mich aber auch, das hat mich auch
ich nicht.
Nein, diese Automaten finde ich ja noch ein bisschen irrer, weil dieses Gesellschaftliche, was du eben beschrieben hast, das ist ja weg. Das gab es übrigens, also es gab es da auch, relativ viele, aber es gab auch so einen Roulette-Tisch und einen Pokertisch und wahrscheinlich Blackjack und so. Ich habe nicht genau hingeguckt, aber das gab es da und ich durchzog dieses Schiff zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten und ich habe festgestellt, so ab 22 Uhr oder 23 Uhr wurde da auch ernsthaft gespielt, also vorher nicht. Es wird auch für Leute eine Abendunterhaltung gewesen sein. Das war jetzt nicht die hart Spielsüchtigen, die da morgens um 10 saßen.
Das ist ja auch ganz schön.
Ja, ja, klar.
Da gibt's ein eigenes Deck für die. Ja, aber habe ich das schon mal erzählt, da musst du mich unterbrechen. Im Studium hatte ich einen Account bei einem heute, glaube ich, immer noch aktiven englischen Wettanbieter.
Mhm.
Und dort konnte man kleinste Centbeträge setzen auf Dinge, egal was.
Mhm.
Konnte man auf 7. japanische Softball-Liga oder, weiß ich nicht, peruanisches Eiskunstlaufen oder so.
Das alte Holzer-Modell.
Ja, genau. Was ich auch tat, und aber immer so zur eigenen Erbauung, sag mal, 5 Cent oder 10 Cent war, glaube ich, der kleinste Einsatz irgendwo in so irgendwas auf Grönland, wenn die da irgendwie gab es auch. So. Und irgendwann habe ich gedacht, Pferderennen, Pferde ist nicht so, weiß ich nicht, wenn dann, das ist wirklich was ich gerne mal in echt machen möchte, irgendwie auf ein Derby und dann da auf irgendeinen setzen, so.
Hm?
Ja, wie witzig, aber das Setting ist ganz witzig.
Also wir haben das früher gemacht aus Spaß, fuhren dann zur Rennbahn und gucken uns
Spaß,
das an.
Genau,
ja, aber ich habe da nie gewettet.
Ja, das doch, da würde ich schon mal sagen.
Okay.
Sag hier mal so. Was ich dann aber fand, und das war damals, war die Zeit noch von sehr kleinen, schlechten Monitoren, also Laptops.
Mhm.
Das war so Hausarbeitenzeit. Und da fand ich die Kategorie der Hunderennen. Und es war ein englischer Wettanbieter und es war ein sehr kleines Fenster, auf dem dieses Hunderennen dann auch übertragen wurde. Und ich habe dann da immer meine 50 Cent, 20 Cent auf irgendeins von diesen Windhunden da.
Ich würde immer auf Snowball sitzen.
Snowball immer gut. Die haben auch mal so fantastische Namen gehabt. Und das habe ich wirklich relativ lange gemacht. Also durch mehrere Hausarbeitenphasen habe ich da immer so was, immer so Centbeträge gesetzt. So zur eigenen Ablenkung, Erbauung und einmal Luft holen und jetzt geht's mal weiter. Also nicht im Bereich spielsüchtig. Also hätte ich so.
Und gab es denn auch mal was?
Ja, das gab dann mal so 2, 3, 4 Euro zurück und so. Und dann, also okay. Ich glaube, über alles hat das Wettbüro gewonnen. Bis irgendwann, und ich hatte schon immer ein Störgefühl, ich sagte, boah, das sind echt viele Rennen. Und das geht echt schnell wieder los danach, ne?
Ja.
Bis ich festgestellt habe, dass das Computerrennen waren.
Nee.
Ja. Das hat ungefähr 2 Jahre gedauert, bis ich geschnallt habe, dass da gar keine echten Hunde rennen.
Hä?
Ja. Das war irgendwie, ich habe einem Computer Geld gegeben dafür, dass der irgendwie eine Simulation laufen lässt und komischerweise, ja, gab ein großes Hallo in meinem.
Damals waren die noch in der EU. Ja. Das war erlaubt?
Ja, offenbar nicht, weil 2 Monate später kriegte ich eine Mail, dass der Wettanbieter seinen Dienst in Deutschland eingestellt hatte wegen Verbotsverfügung.
Okay. Ja. Jetzt macht man das, glaube ich, über Malta, ne? Die sind da ganz freizügig.
Das kann sein. Ich selber bin ja Inhaber eines Windhundes.
Ja.
Und dieser Windhund könnte auch Sandbahnrennen laufen. Und ich habe gesagt, das können wir gerne machen. Wir können ihn gerne da auch antrainieren und so, wenn man an diesen Events wetten darf, auf Hunde wetten darf. Und weil dann wäre ich dabei.
Aber?
Man darf es nicht. Das verstehe ich auch wieder nicht. Warum darf man auf Pferde wetten? Das darf man ja.
Ja.
Aber nicht auf Hunde.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe bei mir in der Nähe ist eine solche Hunderennbahn, auf die ich insofern gucke, als dass es so, die liegt so unterhalb einer Hochbrücke. Und ich fahre da seit 30, 40 Jahren vorbei. Ich habe da noch nie einen Menschen gesehen, auch noch nie einen Hund.
Ja, es gibt in Hamburg irgendwie da im Norden irgendwo gibt es eine Bahn. Also es ist aber, ich meine, es ist ganz schön, die Tiere laufen. Also ich mag die, ja. Hätte ich ja keinen. Ich finde Windhunde ja ganz gut. Und von mir aus kann er da auch im Kreis laufen. Aber ich verstehe nicht, warum man nicht auf Hunde wetten darf. Aber auf Pferde.
Vielleicht machst du so eine halblegale Geschichte.
Ich glaube, es wäre gar nicht legal.
Ach, war doof.
Ja.
Nee, dann lass.
Aber ich habe mir schon gedacht, ich hole mir so einen Trenchcoat.
Ja.
Und so eine Tweetmütze.
Super.
Mal so Gypsy-Style.
Super.
Und dann sitze ich da in der Ecke und habe eine Zeitung oder so. Ganz unauffällig und nehme dann da Wetten an.
Ja, super. Sagst du mir wann, weil dann würde ich zum ersten Mal auf dieser Bahn einen Menschen sehen.
Vielleicht sollten wir mal zum Hunderennen gehen.
Ja.
Tja. Wir kamen allgemein aufs Wetten drauf. Ja, und ich habe die felsenfeste Absicht, weil das auch eine relativ späte Fährtour sein wird. Die wird so gegen 20 Uhr losgehen und ich werde kurz vor Mitternacht erst da sein, dass ich den Abend dann da verbringe in einem Fair-Casino.
Streamst du?
Wieso?
Wenn du da bist, ob du das streamst, das fände ich schön.
Junge Leute machen das mit Twitch, ne?
Ja, zum Beispiel.
Setze ich mich hin. Ja, wahrscheinlich gucken das sogar Leute, ja.
Sehr gut.
Gute Idee.
Kleiner Onlyfans kann. Kanal da aufmachen.
Ja.
Nee. Och Mensch.
Du, ich muss ja auch sehen, wo ich bleibe.
Ja. Absolut.
Eine Fährfahrt, die ist lustig, eine Fährfahrt, die ist schön. Und don't pay the ferryman.
Genau.
Before he gets you to the other side.
River crossing Mercy. Aber Mercy war relativ weit entfernt.
Ja. Und es gibt auch noch Boat on the River. Das ist von Styx.
Genau, von Styx. ich möchte noch mal die kleine Kurve kriegen. Wände, Halse, je nachdem.
Am letzten Abend, Am letzten Abend meines damaligen Aufenthalts im ostafrikanischen, in einer ostafrikanischen Kapitale, wollte ich auch meine restlichen, wenn ich die Währung sage, also die Schilling, wollte ich da noch durchbringen, weil das hätte mir nichts gebracht, die mit nach Hause zu nehmen und hier umzutauschen. Sodass ich dann beschloss, mit einem dort jungen gewonnenen Bekannten, das örtliche Casino aufzusuchen und so lange zu spielen, bis das Geld weg ist.
Ja.
Und hat nicht geklappt. Es hat nicht funktioniert. Es hat ungefähr so irgendwann hat es den Pegel von 60% des Startkapitals erreicht und es wurde dann immer nur ein bisschen weniger, dann aber wieder ein bisschen mehr. Mhm. Und es wurde umfassend Gin Tonic gereicht.
Ja.
Irgendwann wurde das Geld nicht weniger. Es wird irgendwann nicht mehr weniger. Und dann bin ich mit 60% des Kapitals dann fröhlich pfeifend, weil für die Gin habe ich nicht bezahlt.
Na, verstehe ich.
Ich dann nach Hause, letzte Nacht und dann ab nach Hause.
Im schönen Kampala.
Ja.
Verstehe ich. Ich habe dir etwas mitgebracht.
Jetzt gelte ich voll als spielsüchtig, ne? Ich hab's im Griff. Ich kann jederzeit aufhören.
Wollen wir wetten?
Ja. Oh ja. Centbeträge?
Ich habe dir etwas mitgebracht.
Oh ja.
Und zwar war ich in der schönen Stadt Brügge.
Sehen und sterben.
Man landet in Seebrügge. Mhm. Das ist so wie Bremerhaven zu Bremen, nur nicht ganz so schön wie Bremerhaven. Und dann fährt man nach Brügge und das ist eine wirklich nette Stadt.
Hansestadt, oder?
Ja, eine sehr bedeutende Hansestadt, bedeutender als Lübeck lange, lange Zeit. Das hat was mit den unterschiedlichen Phasen der Hanse und mit den unterschiedlichen Hansen zu tun. Aber klar, also jetzt nochmal so, die norddeutschen Hansestädte, die wir so kennen, das waren ja Hafenstädte.
Und Dortmund.
Ja, eben, die mussten ja was verschiffen.
Ja.
Also das muss ja von irgendwo her. Also das, insofern brauchtest du schon
Hinterland.
Hinterland. Mhm. Deswegen auch Lüneburg und so. Ja, auf jeden Fall ist eine wirklich schöne Stadt. Ich mit sehr hansischen Flair. Und Belgien ist bekannt für
Kongo.
Ja, das auch.
Schokolade.
Schokolade?
Bier.
Ja.
Das darf ich nicht sagen. Ich beiß mir auf die Zunge.
Spitzen auch noch. Brüsseler Spitzen.
Was ist das?
Klöppelware würde man sagen. Ja. Aber eben Schokolade.
Und diesen Kinderschänder.
Ja, richtig.
Dutro,
ja. Ja, genau.
Dafür sind sie nicht nur bekannt. Und Kevin De Bruyne. So.
Wie heißt der De Bruyne?
Würde ich sagen.
Ja. De Bruyne.
Also in England sagen sie De Bruyne.
Ja, gut. Der. Obwohl, gab schon bekannte belgische Fußballspieler.
Muss ich kurz überlegen. Ich fallen immer nur Holländer ein als Schalker, ne?
Bisschen sag peinlich. Mal, internetgestützt fallen mir dann auch ein paar ein. Ja, was hast du denn so?
Bisschen peinlich. Vincent Kompany?
Natürlich.
Daniel van Beuten?
Klar.
Heißt der van Beuten oder heißt
ja, er? Ja, van Beuten.
Ja, eben bei De Bruyne machst du mich hier an?
Nee, weil das war mal irgendwo, da war der ganz frisch bei Wolfsburg und da war das so ein ganz junger, schüchterner Mann und der Moderator wusste nicht, wie man den ausspricht und fragte ihn und er traute sich gar nicht zu sagen, wie er es richtig und ich glaube, er sagte dann De Bruyne.
Okay.
Ja gut, aber also Lukaku.
Lukaku, ja.
Ja.
Eden Hazard.
Keulemans.
Und den größten aller, Karel Geraerts.
Oh ja, okay, da bist du wirklich bei deinen Leuten.
Ich wusste gar nicht, dass der mal Fußball gespielt hat.
Marc Wilmots.
Siehst du, und ich war vorhin noch am Überlegen, welcher von den, weil ich hatte die ganze Zeit Juri Mulder im Kopf, aber das ist.
Ja, der ist ja Holländer. Aber,
und Johan de Kock.
Aber wie heißt der noch?
Van Hoogdalem.
Der war Torwart bei den Bayern.
Jean-Marie Pfaff?
Jean-Marie Pfaff.
Ja.
Jean-Marie Pfaff, genau. Ja, gut.
Die haben auf jeden Fall auch Fußballer, ne?
Für das kleine Land auf jeden Fall. Und ich glaube auch eine.
Emil Penzer.
Oh ja. Mein Gott, halb Schalke, wenn ich das jetzt gerade mal so.
Viel Schalke. Ich meine, liegt ja auch auf der Hand. Ist ja nicht so weit.
Und auf dem Weg.
Oder auf dem Weg. Naja, weil Klaas-Jan Huntelaar kam ja, kam ja unter anderem deshalb zum großartigen FC Schalke 04, weil er, glaube ich, recht grenznah aufgewachsen ist oder seine Mutter da irgendwie in der Ecke noch. Jetzt hat sich ja böse Gerüchte. Muss mal gucken, wo der herkommt, aber.
Wir lassen das einfach mal so stehen, kann man noch machen.
Ja. Klaas-Jan Huntelaar. Übrigens jährte sich vor kurzem der Auswärtssieg des großartigen FC Schalke 04 bei den Königlichen. Vor 10 richtig. Jahren.
Ja.
3-4. Unter anderem mit einem tollen Tor von Christian Fuchs.
Das hört sich nach Kinderfernsehen an.
Ja, Österreich, was soll man machen?
Ja. Ich möchte meine etwas dürre und heute sehr fahrige Beschreibung dieser Fahrt mit meinem, wie es sich gehört, mit meinem Tipp
beenden. Sehr schön. Ich habe auch einen Tipp, aber das ist gut. Dann fangen wir an. Hau raus.
Ich möchte dann nämlich ein bisschen ausholen, also nicht viel, aber eine dieser Städte auf dieser Tour, das ist, glaube ich, eine Standardroute. Ich glaube, dass fast alle Anbieter die machen, was damit zu tun hat, so glaube ich, dass die Städte schlichtweg die Infrastruktur dafür geschaffen haben.
Ja.
Und das sind immer so ein bisschen, ich will nicht sagen die B-Städte, aber was dann kommt.
Hamburg.
Ja, Hamburg ist eben die einzig wirklich große, ne? Also das ist ansonsten, gut, Rotterdam ist auch so, aber Seebrücke ist eben, geht so. Und dann hast du Le Havre, über das ich gleich ganz kurz sprechen will, und Southampton. Und Southampton ist nun, wer das als Perle der britischen Insel bezeichnet, ist vielleicht nicht viel rumgekommen.
Aber Ralf Hasenhüttl war da mal.
Fußballerisch sind die erstaunlich gut.
Der Letzte in der Premier League,
ja. Ja, aber immerhin.
Ja, ja.
Also da ist im Umkreis ist ja noch das ein oder andere Städtchen deutlich größer, das es also längst nicht bis dahin gebracht hat.
Ja, ja.
Ich habe dir etwas mitgebracht, und zwar Brüsseler Schokolade oder belgische Schokolade, genauer gesagt. Und,
ja, danke.
Und deswegen, das ist so schön.
Gut, gut, gut.
In Erinnerung an den Ersten Weltkrieg. Nun muss man sagen, Flandern, Flandernschlacht, die Flandernschlachten.
Mhm.
Also das sind ja nun mit Ypern und so, also wirklich mit die grausamsten Schlachten des Ersten Weltkriegs. Und ich hatte das natürlich irgendwie, die Flandernschlachten, die hat man so halbwegs.
Ja.
Aber dass das so nah war und dass zum Beispiel auch Brügge unter deutscher Besatzung war, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Das, wir haben ja den Ersten Weltkrieg, bei mir ist das so, ist das irgendwie Deutschland, Frankreich, aber nicht unerhebliche Teile Belgiens sind ja wirklich grausamst verwüstet worden. Also mit Gräueltaten, mit allem.
Ja, die Belgier haben sich, also in Belgien hat sich Reichswehr und später auch die Wehrmacht gar nicht gut verhalten.
Nein.
Nicht nur, dass es neutral war und so weiter, aber sonst auch, ich glaube, im Zweiten Weltkrieg haben die sich doch auch gewehrt und dann, also,
Ypern
genau. Und so, das, ich meine, das ist alles nicht weit weg dann auch von den anderen namhaften Orten, die dann dahinter kommen, ne? Also, Verdun und sowas. Verdun, und es gibt dann noch einen zweiten,
an der Marne, an der Somme.
Ja,
aber nur mal so, ja. 104, ich lese es gerade, 134.000 deutsche Kriegstote nur in Belgien.
Ja. Ich nehme das mit Verdun übrigens zurück, das ist ganz woanders. Das ist Luxemburg. Aber es ist auf jeden Fall dieser Ring, Sedan, das meinte ich noch, genau.
Das ist aber,
bei Verdun.
Ja, aber Sedan ist, wenn ich das richtig sehe, 70-71. Schlacht bei Sedan?
Ja.
Kaiser Napoleon III. Wird gefangen genommen? 1870. Oh mein.
Wenn wir das mal so als Cliffhanger nehmen für nächstes Mal, für die kleine Geschichtsstunde.
Und bleiben
Sie dran.
Ich glaube, es Schlacht von Sedan ist 1870.
Okay. Na gut. Auf jeden Fall war es ja dieser Halbbogen, glaube ich, wo der Frontverlauf war. Und das ist dann die Verlängerung Ypern, ja. Mhm. Vielleicht beschreibe ich mal kurz die Packung.
Genau.
Es ist eine zylindrische Packung, die unter anderem mit 1914 bis 1918 auf The Great War hinweist. Ist das eine Nelke? Eine rote Nelke? Das haben die Engländer, ne?
Nein, es ist das Gleiche.
Es ist keine Nelke?
Ne, mach mal weiter, ja.
Und auf der Front sieht man Soldaten, erkennbar aus dem Ersten Weltkrieg, ich sag mal auf einem Transportzug oder so, die sich dort durch eine etwas zerbombte und sehr baumarme Landschaft bewegen.
Ja. Ich fand das
so Sepiafarben, so braune Farben. Es ist etwas bedrückend.
Ja, und dazu Schokolade. Ich fand das einfach nur, und deswegen muss ich das ehrlich gesagt mitnehmen, weil ich das so bizarr fand. Mhm. Klar, das sind zwei große entscheidende Geschichten, die gerade für diese Region und vielleicht auch touristisch hier interessant sind. Aber leckere Schokolade verkaufsfördernd in eine Packung zu stecken.
In memory of
the Great War ist irgendwie ein bisschen bizarr, oder?
Möchtest du ein Stück?
Ja, gern. Keine Ahnung, ob das schmackhaft ist. Es ging mir um die Verpackung, wie du dir vorstellen kannst. So.
Deine Brüste.
Ich danke. Ach, guck, so sehen die aus. Ja, stimmt. Ja, so wie Makronen. Nicht wie Macron, sondern Makronen.
Mhm. Mit Kakao überzogen.
Mhm.
Mir geht. Lecker, sehr lecker.
Ach ja, lecker, ja.
Da gibt es aber so ein paar wilde Geschichten, auch Erster Weltkrieg, ne? Am Wilhartmanns Kopf irgendwie, das ist irgendwas im Elsass, wo die Deutschen einfach wie irre hoch und die Franzosen irre hoch und Hauptsache.
Ja, das hast du auch bei dieser dritten und vor allem bei der vierten, die letzte Offensivaktion der Deutschen an der Westfront im Ersten Weltkrieg, wo die dann irgendwie, ja genau, so. wirklich Fleischwolf für 20 Meter mal ein paar tausend Leute. Aber zurückkommen auf diese
Hartmanns Villa-Kopf. Da gibt's wilde Geschichten zu.
Okay, muss ich mir mal angucken.
Hartmanns Villa-Kopf, ja.
Auf dieser Packung befindet sich eben eine Blume. Und diese Blume ist eine Mohnblume.
Die Mohnblume.
Okay. Und die wird in England auch immer noch und augenscheinlich auch in Belgien und in Frankreich, ist das das Zeichen der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg.
Ich dachte, das wäre eine Nelke.
Nee, Nelke ist Sozialdemokratie.
Guck. Fast.
Und jetzt, und für mich war die Frage, deswegen, woher kommt das mit dieser Mohnblume? Mhm. Und das habe ich kurz mal recherchiert. Und zwar ist das ein Gedicht in Flanders Fields des kanadischen Sanitätsoffiziers John McCrae, der augenscheinlich auch den Krieg nicht überlebt hat, 1918 gestorben. Und der hat es 1915 dieses Gedicht zur Erinnerung an die zweite Flandernschlacht und an die gefallenen Kameraden verfasst. Und da geht es um den Klatschmohn als das Symbol der Toten, die da gefallen sind. Und dieser Klatschmohn ist über dieses Gedicht dann zum optischen Symbol des Ersten Weltkriegs geworden.
Dann habe ich die Nelke falsch abgespeichert, aber das sieht man auch regelmäßig am Memorial Day oder irgendwas.
Genau, was die tragen da haben, das so als am Revers.
Ne? Genau. Und stecken das irgendwie auch in ihre Gewehre vorne? Irgendwie so? Oder war das Karneval? Oder war das Schützenfest? Weiß ich nicht mehr. Okay, auf jeden Fall ist das diese Erinnerungsblume. Aufgrund eines Gedichts. Ja, wie schön. Die ist lecker.
Ja.
Jetzt habe ich dir eine abgegeben, aber mehr kriegst du nicht.
Die ist lecker. Wir wechseln die Stadt. Mhm. Wir wechseln das Land. Mhm. Wir wechseln den Krieg. Jetzt sind wir in Le Havre.
Ja, Zweiter Weltkrieg.
Ja, aber zum Glück reden wir, also wir reden nicht über Krieg und Fußball, ne? Aber egal. Also, wir reden über den über Le Havre, denn...
Stell dir mal vor, Tolstoi hat sein Ding so genannt.
Le Havre ist eine, und jetzt kommt mein der Ort, den ich empfehle. Le Havre ist eine in weiten Teilen eine Planstadt. Le Havre liegt an der Mündung der Seine, also von da kannst du dich auf ein Schiff begeben und bis nach Paris fahren.
Oh, mon amour.
Oh oui. Sinnlos. Die Deutschen besetzten Le Havre 1940, weil sie das zum einen zu einem großen U-Boot-Hafen ausbauten, so mhm. wie La Rochelle, was man ja aus Das Boot kennt. Mhm. Aber vor allen Dingen, weil es Teil ihres Atlantikwalls war. Mhm. Und wir wissen ja, Le Havre liegt in der Normandie. Das zu befestigen, gab schon Sinn. Mhm. Und 1944 gab es, also erstmal natürlich im Juni die Landung in der Normandie und dann gab es noch in der Nähe einen Kessel, den Kessel von Falaise. Und die Deutschen setzten sich zurück, bezogen sich zurück, aber der Garnisonskommandant, ein Mensch namens Eberhard Wildermuth, der hat befehlsgemäß die Stadt zur Festung erklärt, was mhm. in jeder Hinsicht bescheuert war. Mhm. Daraufhin wurden die Stadt evakuiert, beziehungsweise die Menschen wurden aufgefordert zu gehen, was nicht alle taten. Und im September 1944 ist das Ding an, oder ist die Stadt an 4 Tagen bombardiert worden. Und das kann man sagen, dem Erdboden gleich gemacht worden, der Hafenbereich und der Innenstadtbereich. Soweit so schlecht. Das ist nur meine Vorrede. Denn
nur zur Lage. Das ist, also es gibt die, es würde man sagen, es ist eine sehr große Bucht.
Ja.
In der Le Havre liegt und KN und so weiter. Und dann sind das aber die Strände vom D-Day, die dann da in westliche Richtung kommen.
Die sind relativ weit davon entfernt. Also es ist alles die, Normandie, ja. Aber ja, genau.
Also es ist aber diese, also es ist im Mündungsbereich der Seine, wenn man die Küsten ja, genau. dann weitergeht, das sind genau. die, das ist der Landungsbereich.
Genau. Touristisch D-Day. Ist die größte Attraktion da in der Ecke dieses Saint-Michel, dieses
Saint-Malo.
Mont-Saint-Michel.
Ja. Mont-Saint-Michel, das ist so ein Städtchen, das so oft zu einer Burg hoch auf einer Insel, die tideabhängig zu Fuß zu erreichen ist. Und
wenn ich das richtig erinnere, 14 Meter Tidenhub.
Ist dem so. Da schau ich aus. Ich war da nie. Ich offen gestanden, dass Normandie ist irgendwie eine ganz schicke Ecke, aber Normandie ist irgendwie, finde ich, also es ist nicht Bretagne, wo es richtig rau und wild ist, und es ist nicht Côte d'Azur, das ist irgendwie so ein bisschen. Darf man das sagen? Der langweilige Teil der französischen Küste?
Das kannst du mir ruhig sagen, ja.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, und das ist das, um was es wirklich geht, hat man sich überlegt, wir machen daraus eine Planstadt. Mhm. Und man beauftragte den Architekten Auguste Perret, der lustigerweise keine Ausbildung in dem Bereich hat und trotzdem der Baudirektor wurde.
Sieht man's?
Nein, gar nicht. Ich finde nämlich, Le Havre ist wahnsinnig schön. Das ist in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre gebaut worden. Mhm. Und es ist eben das, was man in den 50er Jahren an Moderne bauen konnte und wollte. Also es erinnert manchmal diese Magistrale ein bisschen an so stalinistischen Zuckerbäckerstil, aber ansonsten ist das eben Brutalismus, klassische Moderne. Und dadurch, dass es ein geschlossenes Baugebiet ist, ist das, und das ist erhalten, ist ganz fantastisch. Okay. Ich mag das wahnsinnig gerne, aber es ist eben sehr viel Grau und sehr viel 50er Jahre. Das braucht höchstwahrscheinlich noch, bis das wieder massentauglich wird im Geschmack. Aber es ist eine fantastisch schöne Stadt, weil sie so ganz anders ist, als man es kennt. Und der Ort, den ich sehr empfehle, ist die Kirche San Joseph. Mhm. Und diese Kirche ist eben auch von 51 bis 55 gebaut worden oder dann 57 endgültig freigegeben worden. Und das ist ein fantastisches, man möge sich das bitte im Internet angucken, ist ein fantastisches Gebäude, das von außen aussieht wie ein Betonturm, der sich 107 Meter in den Himmel reckt. Und man muss dazu sagen, dieser Perret hat diese ganze Stadt gebaut. Und wir haben ja in Frankreich die klare Trennung Kirche und Staat. Und das ist der gleiche Architekt, der das zeitgleich geplant hat. Und deswegen gibt es einen großen Platz mit dem Hôtel de Ville, mit dem Rathaus, das riesengroß ist. Und das sehr ähnlich, also nicht ähnlich ist, aber es korrespondiert mit dieser Kirche. Der hat beides zusammengebaut und gedacht. Mhm. Und das ist auch eine Sichtachse. Und diese Kirche besteht im Grunde nur aus diesem Turm. Mhm. Und dieser Turm, wie gesagt, 107 Meter, unverputzter Beton im Inneren. Von außen denkt man sich, dass man Kirchen auch aus Gehwegplatten bauen kann, aber ja.
Ist das Waschbeton oder so?
Ja. Nee, diese Platten mit diesen kleinen Steinen. Ja, dieser Beton. Ja. Und drin ist es eben unverputzter Beton mit fantastischen Fenstern, die eben auf diese 100 Meter hochgehen und diesen Raum natürlich beleuchten. Und je nach Tageszeit natürlich, aber auch je nach Jahreszeit. Mhm. Also es gibt ja in der Kirche das Kirchenjahr und damit spielt er. Das heißt, du hast zu unterschiedlichen Jahreszeiten dann zum Beispiel unterschiedliche Sonnenaufgänge in den Fenstern von den Farben her. Mhm. Und es ist einfach in seiner Reinheit, da hat seit den 50er Jahren keiner mehr was dran getan, inklusive der Lampen. Das ist wirklich Technik aus den 50ern, das ist fantastisch.
Was sagt die EU dazu?
Ja, diese Leuchtmittel werden anders sein.
Ja, das ist ja toll, also Zeitkapsel, ne?
Das ist eine echte Zeitkapsel und diese Kirche, die hat so ein paar Nachteile, zum Beispiel hätte man drauf kommen können, dass warme Luft von unten nach oben steigt, da die Leute aber nicht oben sitzen, naja, man ahnt es.
Es zieht.
Ja. Und nur mal so, es ist vorkonziliar geplant. Also es gab das Zweite Vatikanum, in dem Kirche vor allen Dingen in seiner Gottesdienstordnung ganz wahnsinnig viel verändert hat. Vorher war es so, dass das alles auf Latein war. Ab da war es erst in Landessprache. Und dass der, daher diese Hochaltäre, das machten, also die Wandlung, das Entscheidende ja in katholischer Liturgie, passierte früher mit dem Priester, der das gegen die Wand machte. Mhm. Und das Kirchenvolk kriegte einfach nichts mit. Damals gab es keine Lautsprecher, sondern das saß dort und der murmelte mit seinen Messdienern und ähnliches irgendwas gegen die Wand. Daher kommt übrigens Hokus Pokus und Abacadabra. Das ist sozusagen verballhorntes Latein. Dass die Leute gesagt, was hat er gesagt? Hokus Pokus hat er gesagt. So, und hier steht, obwohl vor Konziliar geplant, der Altar in der Mitte dieser Kirche.
Okay.
Mhm. Und da drüber ist eben der Baldachin, das sozusagen, das, so heißt es dann, das Zelt Gottes unter den Menschen. Und von allen Seiten guckst du auf diesen, auf diese Altarinsel, die auch noch so ein bisschen abschüssig die Bänke sind. Und es ist wirklich ein atemberaubendes, weil so unverhofftes Bild einer Kirche. Man rechnet mit allem, aber nicht mit dieser Kirche. Und die Originalität ist wirklich, geht bis ins letzte Detail. Du hast so eine Art, ich würde sagen, Kinosessel da, also so Klappsessel mit so Holzreihen, wo dann so einzelne Sitze runtergeklappt werden. Und die sind wirklich auch aus den 50ern und offen gestanden nicht so super gut gepflegt. Also du denkst dir, uiuiui,
okay.
Hoffentlich hält er mich.
Hm.
Und diese Kirche, die ganze Stadt überragt, ist mein Tipp, wer in die Region kommt, es lohnt sich auch ein Abstecher und einen größeren Umweg zu fahren, um dorthin zu kommen. Und für Menschen, die gerne Fotos machen mit viel Lichtspiel, ist diese Kirche eine Offenbarung.
Vielen Dank. Soweit werde ich nicht kommen.
Mhm.
Ich werde nur wahrscheinlich bis Dunkerque kommen. Aber da gibt es, glaube ich, auch was in Richtung Zweiten Weltkrieg zu gucken.
Ja,
klasse. Oh, jetzt stinke ich ja voll ab mit meinem Tipp.
Wieso?
Ja.
Ach. Also, für Menschen, die diese Kirche schön fanden, fanden auch. Nein, das ist Tatsache so. wenn du Leute fragst, wie fanden ihr Le Havre, sagen die, oh Gott, ja. Mhm. Wenn du aus Brügge kommst, eine richtige Stadt und dann diese Betonwüste. Das ist,
diese Betonsachen kriegen mich ja, ne? Also ich mag die ja.
Dann kann ich dir noch sagen, da steht ein Original Oskar Niemeyer.
Ach, guck.
Den wir ja auch in die klassische Moderne, der ist nun sehr alt geworden, aber der hat da den Vulkan hingebaut, das ist die örtliche Bibliothek, fantastisch schön. Und das ist in den Ende der 70er, Anfang der 80er, also wenn man sagt, ach ja, klar, gehört dahin, das ist 30, 40 Jahre später gewesen. Und wir haben trotzdem das Gefühl, dass es in die Zeit da gehört.
Verstehe, da war jemand wieder seiner Zeit voraus.
Ja.
Sehr gut. Danke. Ich bin woanders.
Ja.
In meinem Tipp. Es ist ein kulinarischer Tipp.
Oh ja.
Und wir befinden uns in Mittelschweden.
Mhm.
Wir befinden uns, ich sag mal so, auf halber Strecke zwischen Stockholm und Östersund.
Mhm. Irgendwo zwischen Wettern und Wennern irgendwie so.
Nee, da sind wir schon vorbei. Stockholm ist so obere Kante.
Okay, ja.
Jetzt muss ich gerade gucken. Großer See ist der Vänern. Genau, der Kleine ist der Vättern.
Ja, ne?
Genau, wir sind in Mora.
Mhm.
Mora ist ein Städtchen, das auch irgendwie zwischen zwei Seen liegt. Und das ist ja ganz nett allgemein. Es lag aber auf meiner Ostsee-Umrundungstour.
Aber da muss es ja küstennah sein.
Nee, mittendrin in Schweden. Also wir müssten über Östersund fahren. Und irgendwann musst du ja nach Schweden rüber und dann auf die Lofoten zukommen.
Ah, okay.
So, also wir fuhren durch Mora und hatten Hunger. Das war die Mittagszeit und so, wo fahren wir mal hin, wenn es was zu essen gibt, wo man nicht weiß, also wenn man wohin kommt und du weißt nicht, was ist dein erster Anlaufpunkt, um was zu essen zu finden?
Mhm.
Der Bahnhof.
Okay.
Weil es gab kein richtiges erkennbares Stadtzentrum,
ja. Wo man
sagt, ach komm, da ist ein Bahnhof, da ist auch so ein
okay.
Kleines Häuschen neben.
Es
gibt was zu essen.
Ich würde an eine Tanke fahren, aber ja.
Auch nicht schlecht. Karazza, ne?
Ja.
Bifi muss mit. So, und da gab es dann noch einen kleinen Pavillon neben dem eigentlichen Bahnhofsgebäude. Und dort gab es Pizza.
Ja.
Klassisches schwedisches Nationalgericht.
Pizza. Absolut.
Und aus irgendeinem Grund, es mag irgendwie die Aufregung gewesen sein und die Begeisterung jetzt um die Ostsee zu fahren, bestellte ich mir, was ich sonst nie tue, eine Pizza Frutti di Mare.
Mhm.
Die auch lecker war. So, also.
Kannst du eine Reise aber auch verkürzen.
So.
Ach echt?
Ja. Oh. Ja, es war dann so. Und deswegen empfehle ich diesen Ort einfach. Ich möchte auch nochmal wieder hin. Mora war allgemein ganz nett. Also wir haben wenig Kreuze auf der Karte gemacht, wo es wirklich schön war, aber die Ecke war toll. Von dort, da gibt es eine, vielleicht auch heute immer noch, eine Pizza Frutti di Mare. Und ich aß so drei Viertel. Und den Rest legten wir dann im Karton hinten für schlechte Zeiten auf die Gepäckablage im Kofferraum. Und fuhren dann weiter.
Was für eine brillante Idee, jetzt schon.
Top. Wahnsinnig gut. Und wir fuhren irgendwo hin. Ich kann nicht mehr sagen, wo. Es war irgendwo hinter Östersund. Und wir übernachteten da dann noch einmal im Zelt am See. Mhm. Trafen dort weitere Mitfahrende und machten großes Feuer, tranken sehr viel
Öl.
Und die kamen aus dem, jetzt kann ich mich ja wieder nur in die Nesseln setzen, von der französischen Grenze, Baden-Württemberg, ist das dann Baden oder Schwaben? Baden. Mhm. Und die hatten aus irgendeiner kürzlich geschlossenen oder im Schließen befindlichen Distille Restbestände in ihrem Bulli. So wie man sich das vorstellt, wie Batteriepacks in E-Autos verbaut werden, so, also unten einmal so ein flächendeckend Doppelreihe,
ja,
kleine Schnapsflaschen.
Ja.
Und so die Fallensachen. Also gutes Zeug. Also wirklich, also es war gutes Zeug. Und wir haben uns da durchaus, sagen wir mal, mit sehr gutem Zeug in einen Zustand von Begeisterung gebracht. Und nachts, nachdem wir den halben Tag durch die Sonne gefahren waren, kam ich auf die Idee, noch was zu essen zu wollen.
Ich darf eine ganz kurze Nachfrage stellen. Sinn dieser Reise war, mit dem Kraftfahrzeug zu fahren?
Ja, wir waren zu zweit.
Ah, okay, weil sonst ist es...
Und weiter möchte ich darauf nicht eingehen. Ich war am nächsten Tag auch dran mit Fahren.
Ei.
Es war aber okay, man war damals noch jünger und im Training, es war schon okay. Aber ich meinte dann nachts noch, ich müsste den Rest dieser Frutti di Mare Pizza essen, die den ganzen Tag in der Sonne auf der Hutablage gelegen hat. So, die Geschichte war so, dass ich die ersten 10 Kilometer noch gefahren bin und gesagt habe, ich kann nichts mehr sehen. Kannst du mal weiterfahren? Diese Pizza aus Mora ist mir deswegen nachträglich...
Weil dir der Oktopus von hinten die Augen zugehalten hat.
Irgendwas war mit seinen 17 Armen, die der hatte. Ja, deswegen, die Pizza aus Mora ist mir in freudiger Erinnerung geblieben und ich weiß nicht, ob das der gleiche Kiosk ist, also bei Google Maps sagt es mir heute, dass es Jernwex-Kiosken i Mora heißt. Und da kommt ein Pin rein. Oder kann man hinfahren, da gibt's Pizza, wenn man auf dem Weg nach Norden ist.
Und wenn irgendjemand das hört und irgendwann dort wirklich hingeht und das mit dem Foto belegen kann, der kriegt aber von uns was Anständiges.
Der kriegt von mir dann noch eine Pizza. Ja, da musste ich neulich wieder dran denken. Ja, Mora, schöner Ort.
Schöne Geschichte.
Jernwex-Kiosken
in Mora. Aber jenseits dieser 10 Kilometer ist es dir dann doch gut gegangen.
Ja, ne, ich war ja mit einem guten Kumpel unterwegs, der bei jedem Mal, wenn ich aussteigen musste, auch ein Foto davon gemacht hat, ja, um es mir nachher dann zu zeigen. Ich habe den nächsten Tag wirklich hauptsächlich schlafend im Auto verbracht. Es kam zum Glück nur oben, nicht unten.
Ja.
Das war okay. Und aber mal einen halben Tag später ging es schon wieder. Und ich habe nicht viel von den norwegischen, also du fährst ja dann relativ schnell in die norwegische, so eine Grenzgebirge, du musst ja relativ schnell rein. Habe ich nichts von mitgekriegt. Schade eigentlich.
Dann ist man bei den Samen.
Sind die nicht oben in Finnland?
Ich glaube, das geht einmal quer rüber.
Das kann sein. Und bei den Lappen?
Ich glaube, das sind die Samen. Man sagt es nicht mehr mit den Lappen.
Mir egal. Das heißt Lappland, nicht Samenland.
So.
So. Pizza essen in Mora, Frutti di Mare.
Großartig.
So.
Was für ein rasanter Tipp.
Ja. Machen Sie sich auf. Wenn man jetzt auf der Karte anguckt, dachte ich wirklich, dass wir sind schon sehr viel gefahren. Mhm. Das ist aber noch im unteren Drittel von Schweden. Also es zieht sich ja wirklich hoch.
Okay,
also,
ja.
Ich meine auch Östersund, das kennt man ja vom Biathlon.
Ja.
Ist auf der Hälfte. Also wenn man da über Kiruna da oben redet, das ist weit weg.
Kiruna ist Finnland, oder?
Nee.
Ist noch Schweden?
Schweden.
Ah, okay.
Ja, Finnland sind so tolle Städte wie Inari und Ivalo da oben. Das ist toll. Und Rovaniemi, ich weiß, dass man das so nicht ausspricht, aber da ist ja das Dorf des Weihnachtsmanns.
Aber der ist augenscheinlich recht wohlhabend. Der hat, genau wie die Geissens, mehrere Residenzen.
Ja, aber ich glaube, in Rovaniemi ist so eins der Urdörfer. Das hat ihn durchaus noch wohlhabender gemacht, würde ich sagen.
Verstehe. Es gibt doch einen Ort namens Himmelspforten irgendwo in Deutschland. Die machen das auch.
Bei Stade.
Bei Stade ist das?
Okay. Himmelpforten. Und es gibt auch Hildesheim Himmelstür. Ich glaube, die machen das auch. Aber die haben keine Frutti di Mare Pizza, deswegen lohnt sich der Ausflug da nicht. Gibt keine Empfehlung. Mora schon.
Ja, sehr gut. Hast du mir sonst noch irgendwas Schönes mitgebracht?
Ja, ich bin Opfer einer Bewerbung geworden.
Mhm.
Und zwar wurde ich beworben mit Vintage Mystery Boxen im Internet.
Oh.
Ja. Und es gibt ja ganz viele, und auch, dass du neue Trikots da bekommst, das halte ich für abwegig, weil neuen Trikot können wir auch selber kaufen, ne? So, aber wenn ich mich damit ein bisschen auskenne und welche schön finde.
Habe ich trotzdem mal gemacht.
Ja, ist ja auch in Ordnung.
Eine Mystery Box.
Ja.
Amerikanische Trikots.
Das kann man, glaube ich, dann manchmal auswählen, was man nicht haben will und so, ne? Ja. Nun bin ich ja noch dieses Jahr wieder auf Reisen und habe die Chance, absurde Trikots mir selber zu kaufen. Von daher habe ich mich für Vintage-Trikots
entschieden. Ja, sehr gut.
Oder Vintage-Sportklamotten. Und dann habe ich gesagt, komm, bring her. Kam irgendwo aus Spanien. Und es kam neben einer Trainingsjacke der Sydney Wanderers noch eine ganz schicke, wie ich finde, Celtic Glasgow Trainingsjacke damit. Und das 92-93 Away Jersey des FC Liverpool. So ein grün-weiß groß, also mit vier Feldern auf der Brust und Carlsberg drauf. Und jetzt habe ich mal geguckt, was da Leute im Internet für bezahlen. Das ist mehr als das, was ich bezahlt habe. Das heißt, ich habe einen sogenannten,
du alter Trikot-Fuchs,
Jackpot.
Boah.
Was im Casino nicht gelingt, gelingt mir in Mystery-Boxen.
Ja, ich muss gestehen, dass ich auf der Reise mir auch einen Trikot besorgt habe.
Sehr gut.
Ja, es war aber etwas ortsunabhängig. Ich kaufte mir aus alter Anhänglichkeit das 91er-Trikot West Ham United, der erste Fußballverein, den ich auf der Insel live sah.
Okay.
Im Jahr des Heils 1985. Gegen Aston Villa, das war ganz nett. Und das ist ein klassisches West Ham-Trikot mit Doc Martens drauf.
Ah ja, sehr cool.
Die Alternative wäre gewesen, das ebenfalls 91-92er Trikot von Tottenham Hotspurs.
Aber die will man nicht haben, oder?
Doch, ich mag die schon haben. Erstens
Tottenham.
Erstens hatte der Jürgen gespielt.
Ja gut, das hat er.
Ne? Und es war ein sehr schönes Trikot, Umbro weiß mit blau groß Holsten drauf.
Okay, ja, dann habe ich's. Da hat er doch auch drin gespielt.
Ja.
Ja.
Ich habe es aber trotzdem nicht gekauft.
Hm. War das denn?
Weißt
sind
warum?
Das sind das echte?
Ich hab's schon.
Oh. Sind das denn echte?
Nee, das, was ich jetzt gekauft habe, ist ein Replika.
Replika, ja.
Naja.
Ja. Das ist ja. Ja, ist gut. Also ich hoffe auch, dass ich auf meinem Inseltrip diverse Schönheiten mitbringen kann.
Ja.
So ein paar habe ich schon ins Auge gefasst. Die irische Liga bietet da auch ein paar hübsche Sachen.
Ja, wenn man ein bisschen auf Abwägen ist, also das ist so ein bisschen wie mit, also Deutsche mögen ja nur deutsches Bier, und wenn man dann in Belgien ist, dann. So, und so ist es eben auch mit Trikots. Wenn man nur Fußballtrikots hat, dann bleibt man eben sehr eindimensional. Ich empfehle deswegen Abstecher zu Rugby-Trikots.
Habe ich den Körper nicht für.
Rugby, nicht Football.
Ach so. Ja, aber die sehen doch auch immer so kompakt aus.
Die. Na, die haben sehr schöne. Der Stoff ist vor allen Dingen tragbar.
Okay. Ja, also, ja, gucke ich dann auch mal. Ich will auch gerne Rugby Game Match, wie sagen die denn da, mal gucken. Ich will auch dieses Gaelic Football gucken.
Ja, das ist der Hammer.
Und
Es ist fantastisch. Es ist wirklich ganz toll. Und ich guckte mir das vor ein, zwei Jahren an. Die haben alle komplett unaussprechbare Namen, die Vereine. Nicht nur, weil es Gaelic ist, sondern weil die auch irgendwie so, die brauchen es immer zweizeilig. Also, es geht nicht anders. Und dann hatte ich mich ein bisschen in das Regelwerk eingelesen und war ab da vollständig verwirrt und dachte mir, guckst es dir mal an.
Spielen die jetzt in diesem Oval?
Nö, auf einem sehr viel größeren Fußballplatz sozusagen. Okay. Aber sie haben ein Tor, aber sie haben auch Torstangen da drüber. Also das ist so, dass du sagst, it's a big mashup. und dass du sagst, also das ist ganz einfach in einem Wort zu beschreiben. Das ist so ein Fußball, Basketball, Hockey, Handball.
Klar, cool. Nee, dann kann ich mir was drunter vorstellen.
Das ist so. Hä? Aber sehr cool.
Und ich habe gesehen, dass die auch Handball spielen.
Ehrlich?
Das aber kein Handball ist, sondern das ist so eine Art, also du hast so einen Handschuh an und schlägst einen Ball gegen die Wand. Also es ist im Prinzip Squash ohne Schläger.
Ah, okay.
Wenn irgendein Ire jetzt zuhört, fällt wahrscheinlich vom Stuhl, aber so sieht's halt aus.
Ja, die haben auch so noch so eine Schlagball-Variante. Mhm. Das gibt's auch noch.
Ja, den Namen habe ich vergessen. Ich habe aber auch schon ein Bekannter, ist Nordire. Und der besorgt mir jetzt schon mal, weil es das nicht so richtig im Internet gibt, von den Whitehead Eagles, ein Trikot.
Sehr schön.
Ja.
Diese ganzen irischen Sportarten sind...
Also Nordirisch jetzt, was ich gerade gesagt habe. Whitehead Eagles sind aus Nordirland.
Ja, aber also das ist ja nach deren Verständnis...
Fangen wir da nicht an. Ne?
Nach deren Verständnis ist es ja eins.
Von manchen.
Nein. Also es geht ja nicht um die Frage, ob das staatlich getrennt ist und ob das gut ist. Also darüber ist man sich nicht so einig. Aber dass das alles Iren sind, darüber gibt es, glaube ich. So. Aber diese Sportarten, die so wahnsinnig alt daherkommen und so, sind in Wirklichkeit alle so aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts in deren Nationalismusphase, als anfing, also der Osteraufstand und dann der Unabhängigkeitskrieg und so weiter. Und da haben die angefangen, diese Sportarten nicht zu entwickeln, aber
nach vorne zu tun. Hm.
Ja, auch mal ins Moderne zu holen und spielbar zu machen und so. Das ist gibt da noch so ein paar andere ganz merkwürdige Dinge, so eine Art Boßeln haben die das, Straßenkegeln. Es kommt alles aus dieser Nationalbewegung.
Boßeln müssten wir wahrscheinlich auch noch mal erklären, aber Straßenkegeln.
Straßenkegeln ist nicht so schlecht, passt, oder?
Ja. Und mit dem Glas um den Hals, das ist wichtig.
Das ist an jeder Kreuzung, genau.
Bald ist wieder Grünkohlzeit.
Naja, wir sind bald raus.
Ja, ich wollte nur irgendwas sagen.
Ja,
Daniel Günther ist Oldenburger Grünkohlkönig.
Herzlichen Glückwunsch,
sage ich mir ihm aber auch noch.
So. Ganz herzlichen Glückwunsch.
Große Leistung.
Ja, ich war mal in einem Sportgeschäft in Norddeutschland und dort gab es für verschiedenste Sportarten Schuhe und es gab eben einen Sonderaufsteller Boßelschuhe. Fand ich ganz geil.
Okay.
Was wird jetzt in Niederbayern nicht so häufig verkauft.
Nee. Ja, sehr schön. Ja, das habe ich dir noch, das liegt hier, das Trikot, das habe ich dir mitgebracht. Du wirst es kennen. Es ist irgendwie schön.
Ja, ich habe auch ein solches Carlsberg. Wir können uns dann battlen. Es müsste aus der gleichen Ära sein, wobei die, glaube ich, sehr lange auf der Brust waren. Ich habe ein Heimtrikot.
Okay.
Mit Carlsberg.
Bin mir auch gar nicht sicher, ob das das Auswärts- oder das Ausweichtrikot ist.
Ich kann es aber auch nur vorführen. Ich möchte es in dem Fall nicht nur aus ästhetischen Gründen nicht versuchen, über meinen Leib zu streifen.
Brauchst du ein Stunt-Double?
Nee, in dem Fall es zerreißt mich. Sich.
Ja, so ist das nun mal. Ich habe auch noch ein 97er Kercher Schalke-Trikot, da passe ich auch nicht mehr rein. Gräme dich nicht.
Na gut. Haben wir sonst noch in der geordneten Wochenübersicht noch was zu behandeln?
Vielen Dank. Mir geht's gut.
Ja, dann tschüss, Paul.
Tschüss.